Ganz vorweg möchte ich einmal anfangen mit dem Gesamtcholesterin im Tierreich. Im Tierreich oben angeführt Jäger und Sammler, Inuit, Pygmäen. In weiterer Folge dann verschiedene Affenarten und auch Pferde, der Bär, das Rhinoceros, der Elefant. Alle natürlich auch mit Cholesterin und mit LDL-Cholesterin versehen. Und wenn wir uns diese Werte anschauen, dann ist das Gesamtcholesterin in dieser Spezies etwa 70 bis 140 Milligramm pro Deziliter, das LDL-Cholesterin wesentlich niedriger. Und wenn man uns die Spezies ganz unten anschaut, das ist der erwachsene Amerikaner, aber es schaut in Europa ja nicht wesentlich anders aus, so haben wir ein Gesamtcholesterin von meist 270 Milligramm pro Deziliter, selten das Ganze über 300. Und dort bewegen wir uns und das stellt eine doch große Problematik dar. Eine Sache vorweg, wie wird denn das Cholesterin einmal bewertet? Es gibt zwei Strategien. Das eine ist die individuelle Bewertung, wo man natürlich die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Wenn einer über 300 Cholesterin hat, er hat ein extrem hohes Risiko für ein kardiovaskuläres Ereignis. Aber das Ganze betrifft in etwa nur 3 bis 4 Prozent der Bevölkerung. 80% der frühen Ereignisse treten in weniger als 20% der Familien auf. Und eine Sache, die auch in der Praxis ganz relevant ist, treten in einer Familie frühe Ereignisse unter dem 55. Lebensjahr auf. Machen Sie ein Familienscreening, um einfach die Angehörigen einmal anzuschauen, wenn hier das Cholesterin im Vordergrund stehen dürfte. Die zweite Strategie ist die Massenstrategie, wie es heutzutage gemacht wird. Im Rahmen jeglicher Vorsorgeuntersuchungen wird das Cholesterin bestimmt. Großteil der Bevölkerung hat über 220 Milligramm pro Deziliter, sei es jetzt genetisch bedingt oder ernährungsbedingt, mit einem erhöhten Risiko für ein kardiovaskuläres Ereignis. Mehr als 50% der Bevölkerung sind davon betroffen, weit mehr als 50%, und in der Regel ist es eine eher späte Manifestation des kardiovaskulären Ereignisses. Und schauen wir uns heute die Guidelines an, so stehen die europäischen den amerikanischen Guidelines gegenüber. Die amerikanischen Guidelines werden heftigst kritisiert, 2013 publiziert worden, haben sicherlich einige Pitfalls, das ist keine Frage, vor allem das, dass hier einfach unterteilt wird in Patienten mit hohem und niedrigem Risiko und letztendlich unterteilt wird, insgesamt gibt es an und für sich 4 Kategorien, aber unterteilt wird in eine Hochdosis- und Niederdosistherapie vom Statin. Und das nächste ist, dass hier keinerlei Kontrollen mehr empfohlen werden. Es wird empfohlen, den Patienten so hoch als möglich zu therapieren in der Hochdosistherapie und die Kontrollen mehr oder weniger hintanstehen zu lassen. Sicherlich ein Problem, sicherlich auch ein Problem in der Motivation unserer Patienten. Alles andere wird gemessen, der Blutdruck, das Gewicht, der Bauchumfang, alles wird gemessen. Und plötzlich sollen wir anfangen, die Lipide, die wir therapieren, nicht zu messen. Das ist nicht ganz verständlich. Ein weiterer Faktor ist, dass ein neuer Score angewendet wurde, um die Patienten in ihrem Risiko zu stratifizieren. Auch eine Sache, die sehr, sehr fragwürdig ist. Alle Scores sind sehr fragwürdig, aber der ganz besonders, er ist nicht mal in einem Peer Review wiederum überprüft worden, er ist nicht vorher publiziert worden, also auch eine Sache, die sicherlich nicht ganz in Ordnung ist. Auf der anderen Seite die europäischen Guidelines aus 2011, die sehr wohl eine Strategie haben, dass man sagt, man sollte hier ein Ziel anstreben, ein Ziel vom LDL-Cholesterin, kleiner 100, kleiner 70, je nach Kategorie, sicherlich vernünftig. Aber auch in diesen Guidelines ein Risikoscore, wo man die Patienten, alle Patienten über einen Kamm scheren will. Und genau das ist es, glaube ich, was nicht passieren sollte. Man sollte die Patienten individuell betrachten. In diesen Scores gehen viele Parameter nicht ein. Wir wissen nicht, was der für eine Religion hat, wir wissen sein LPA nicht, wir kennen die Intima Media Dicke nicht, wir kennen seinen Koronarkalk nicht, wir wissen nicht, ob der eine Linksventrikelhypertrophie im EKG oder im Echokardiogramm hat. Also viele Faktoren, die ebenfalls das Risiko für ein kardiovaskuläres Ereignis mittragen, und diese Scores gehen hier auch nicht ein. Also, und diese Parameter gehen hier in diese Scores nicht ein. Also ganz wichtig, dass man unbedingt den Patienten als Individuum, als individuelle Person sehen sollte und hier seine Strategie aufbauen sollte. Und aus den Annals Internal Medicine 2015 jetzt publiziert auch die Scores. Was passiert vor allem mit diesen neuen Scores in den amerikanischen Guidelines? Die Patienten werden zu 75 bis 150% falsch klassifiziert, überklassifiziert. Das heißt, sie behandeln eine große Menge an Patienten mit einem Statin, der das an und für sich gar nicht brauchen würde, wenn man sich wirklich individuell um den Patienten kümmert und diese Scores wirklich hinterfragt. Also da sollte man sich wirklich darum kümmern und den Patienten als Individuum betrachten. Ein paar Worte zum HDL-Cholesterin. Der Wunsch von uns allen ist, das HDL-Cholesterin so hoch als möglich zu halten. Es gibt Konstellationen, wo es nicht gelingt, vor allem bei der Hypertriglyceridämie, der Insulinresistenz, dem metabolischen Syndrom. Hier haben wir ein atherogenes Lipidprofil mit einem hohen Triglyceriden üblicherweise, mit einem niedrigen HDL und einem hohen LDL-Cholesterin. Natürlich gibt es andere Faktoren, die auch mitspielen, die Bewegungsarmut, das Zigarettenrauchen, eine medikamentöse Therapie, chronische Inflammation, alles Dinge, die zu einer Erniedrigung des HDLs führen. Auf der anderen Seite gibt es doch relativ einfache Parameter, um auch das HDL in seiner Dimension ansteigen zu lassen. Ausdauertraining regelmäßig, 52 Wochen im Jahr. Gewichtsabnahme, vor allem das viszerale Fett mit der Insulinresistenz. Weniger Rauchen oder einfach ungesättigte Fettsäuren. Also das sind alles Faktoren, die zum Anstieg des HDL-Cholesterins führen. Wichtig auch die Bestimmung, ist nicht notwendig, dass der Patient nüchtern ist. Das HDL kann auch so gemessen werden. Aber es gibt nicht nur das gute Cholesterin, sondern es gibt verschiedene Fraktionen des Cholesterins und viel Cholesterin heißt nicht immer gute Qualität. Hier eine Arbeit aus dem European Heart Journal 2015, wo mit verschiedenen Methoden hier das HDL-Cholesterin aufgesplittet worden ist und hier konnte gezeigt werden, dass eine Unterfraktion des HDL-3, wenn das niedrig ist, dann haben wir trotz hohem Cholesterin, aber mit niedrigem HDL-3-Cholesterin doch eine Situation, wo ein Risikomarker vorhanden ist und hier durchaus vermehrt kardiovaskuläre Ereignisse auftreten können. Also hohes Cholesterin quantitativ heißt nicht immer unbedingt, dass es auch qualitativ gut ist. LDL-Cholesterin, wir alle kennen die Zielwerte für die Primärprävention, Sekundärprävention bzw. für Hochrisikopatienten, kleiner 70 Milligramm pro Deziliter, eine Menge von Dingen, die das LDL-Cholesterin beeinflussen. Wichtig vor allem für die Bestimmung, wenn Sie es bestimmen wollen, dann sollte der Patient zumindest 12 Stunden, wenn nicht 16 Stunden nüchtern sein. Es stellt sich natürlich die Frage, ob das überhaupt notwendig ist. Muss ich den Patienten im nüchternen Zustand die Triglyceride bestimmen? Spiegelt das den Alltag des Patienten? Und hier gibt es auch sehr viele Daten, die sagen, eigentlich nicht. Eigentlich sollte man den Patienten das Triglycerid so bestimmen, wie er zu ihnen kommt, nämlich in einem nicht nüchternen Zustand, um hier einen Eindruck zu bekommen, wie hoch denn das Ganze vonstatten geht. Aber auch bei den LDL-Cholesterinen ist es natürlich so, dass hier nicht immer nur alles, was klein ist, hocharterogen ist, weil die kleinen LDL-Partikel sind eigentlich bislang geglaubt worden, dass die hocharterogen sind. Aber es gibt auch größere LDL-Partikel, die sehr wohl arterogen sind. Und auch hier in einer Arbeit aus dem European Heart Journal konnte das gezeigt werden, dass hier unterschiedliche LDL-Partikel auch durchaus die gleiche arterogene Wirkung aufweisen. Zu den Triglyceriden auch etwas, was nüchtern bestimmt werden sollte. Auch hier die Frage, ist das wirklich notwendig? Spiegelt das wirklich die Situation des Patienten? Triglyceride werden natürlich von vielen Dingen sehr, sehr stark beeinflusst. Der Alkoholkonsum am Vorabend kann zu sehr, sehr hohen Triglyceridspiegeln am nächsten Tag führen. Auch das muss man berücksichtigen. Insulinresistenz spielt eine Rolle, die Hypothyreose oder auch andere Medikamente. Aber auch hier relativ einfach, um denen mal entgegenzuwirken, indem halt einfach tierische oder versteckte Fette gemieden werden, Ausdauertraining und letztendlich, was übrig geblieben ist, natürlich auch die Fibrate, auf die ich noch eingehen möchte. Was ist das große Problem der Hypertriglyceridämie? Das große Problem der Hypertriglyceridämie sind nicht die Triglyceride selber, sondern das, was letztendlich als Folge daraus entsteht und das sind hochpathogene und hocharterogene LDL-Partikel. LDL-Partikel, Sie sehen es hier auf der linken Seite und auf der rechten Seite. Bei den Messwerten haben wir beide Male 130 Milligramm pro Deziliter LDL. Aber wir haben auf der rechten Seite kleine hocharterogene Partikel im Rahmen der Hypertrigliceridämie. Und somit spiegelt mir das LDL-Cholesterin eigentlich gar nicht dieses Apolipoprotein B, was eigentlich das arterogene Substrat ist. Das heißt, hier ist man eigentlich mit der isolierten LDL-Bestimmung verloren. Hier ist man sicherlich besser dran mit einer sogenannten Non-HDL-Cholesterin-Bestimmung. Eine einfache Berechnung. Das Gesamtcholesterin minus dem HDL-Cholesterin und Sie haben das Non-HDL-Cholesterin. Und dieses Non-HDL-Cholesterin spiegelt uns sehr viel. Das ist eine Summe aus dem VLDL, aus dem IDL, aus diesem Large Bouillon LDL und den kleinen hocharterogenen LDL-Partikeln. Also hier haben Sie wirklich das Risiko mit einer einfachen Berechnung, ohne dass Sie dem Patienten hier viel zumuten müssen, nicht nüchtern zu sein oder irgendwie anders zu Ihnen kommen zu können. Die Friedewald-Waldformel, auch eine Sache, die man überdenken muss. Macht es Sinn, hier das LDL überhaupt zu berechnen? Eigentlich nicht. Wenn Sie es wissen wollen, dann lassen Sie es wirklich messen. Viele Kollegen wissen ja gar nicht, was das Labor macht. dort, wo das Blut hingeschickt wird. Auch das sollte man hinterfragen. Und viele Labors tun es nicht messen, sondern berechnen es. Auch das muss man wissen. Und sobald die Triglyceride über 200 sind, manche sagen über 300, aber ich würde mich da eher an die 200 halten, so kann man eigentlich den berechneten Wert des LDL-Cholesterins mehr oder weniger vergessen. Messen oder rechnen Sie sich das Non-HDL-Cholesterin aus und Sie sind hier am richtigen Dampfer, um hier das Risiko des Patienten wirklich einschätzen zu können. Kurz zu den Fibraten, viel ist nicht übergeblieben, Phenofibrat. Die Fibrate werden zur Senkung der Triglyceride eingesetzt. Es gibt sehr, sehr viel kontroversielle Untersuchungen, immer dann, wenn die Untersuchungen bereinigt worden sind und multifaktorielle Analysen durchgeführt werden wurden, ist letztendlich, muss man sagen, von den Fibraten, was das kardiovaskuläre Risiko betrifft, nicht mehr viel übergeblieben. Die kardiovaskulären Ereignisse werden reduziert, aber bei Weitem nicht so wie mit den Statinen, bei Weitem nicht diese Linearität, wie wir es mit den Statinen erzielt haben. Und somit haben die Fibrate doch ein bisschen das Hintantreffen gefunden und stehen nicht mehr in vorderster Front, auch berechtigterweise. Und wie ich Ihnen ja gezeigt habe, die Hypertriglyceridämie, die Triglyceride stellen nicht wirklich das Problem dar, wenn der Patient 400, 500 Triglyceride hat, sondern das Apolipoprotein B und die hochpathogenen Partikel, die daraus in weiterer Folge durch die Hypertriglyceridämie entstehen und das niedrige HDL. Also Fibrate selber in der Therapie, sicherlich keine First-Line-Therapie und auch bei der Hypertriglyceridämie sollte man vor allem auf das LDL-Cholesterin oder die Non-HDL-Cholesterine hier in Angriff nehmen. Lipoprotein A, da werden wir heute sicherlich noch was hören, nehme ich an, im Rahmen der Lipidapherese und der PCSK9-Inhibitoren, auch ein Parameter genetisch determiniert, der einmal bestimmt eigentlich ein Leben lang erhalten bleiben sollte in dieser Dimension und auch ein Leben lang erhalten bleibt, hocharterogen und sollte man ebenfalls nicht vergessen, vor allem bei Patienten in jungen Jahren mit kardiovaskulären Ereignissen, unbedingt auch einmal das LP klein a bestimmen. Ein unterschätzter, aber ganz, ganz entscheidender Faktor für die kardiovaskulären Ereignisse und auch hier das Apolipoprotein B, was ganz was Entscheidendes in dem Aufbau. Statine haben in der Primär- und Sekundärprävention doch einiges versprochen und auch einiges gehalten. Wir haben eine nahezu lineare Korrelation zwischen dem LDL-Cholesterin und der kardiovaskulären Ereignisrate. Das hat sich über viele, viele Jahre bestätigt und somit haben die Statine auch eigentlich den Einzug gefunden in unser heutiges Therapieregime von kardiovaskulären Erkrankungen bzw. von Fettstoffwechselstörungen. Hier Daten aus der TNT-Studie, wo Atorvastatin 10 versus 80 Milligramm verglichen wurde bei Patienten mit stabiler KHK. Auch hier konnte gezeigt werden, je weiter die Reduktion des LDL-Cholesterins, desto weniger Ereignisse. Imposant, wie wir es schon kennen und ich möchte auf die ganzen Studien gar nicht eingehen. Aber das, was bleibt, das ist leider Gottes das, dass ein Restrisiko bleibt. Das heißt, wir reduzieren das Risiko um 20-40%. Aber es bleiben immer noch 60% Restrisiko über. Wo den Patienten, was passiert im Laufe der Jahre? Und auch im Prove-It-Trial, bei akutem Koronarsyndrom, hochdosiert mit Atorvastatin behandelt, auch hier haben wir in 30 Monaten eine 20%ige Rezidivrate, ein neuerliches Ereignis der Patienten. Das heißt, auch die Beeinflussung der pathogenen Cholesterine, des LDL-Cholesterins, scheint nicht alles zu sein und ist auch nicht alles. Hier eine Arbeit im Check publiziert, die Progression der KHK mit intravaskulärem Ultraschall angeschaut und auch dann, wenn LDL gut und schön behandelt ist, es spielen andere Faktoren eine Rolle. Der Diabetes, ganz, ganz vorne, sicherlich die Insulinresistenz, der Blutdruck hat in dieser Arbeit eine Rolle gespielt und auch Änderungen im Apolipoprotein B. Also es sind viele Faktoren, die da Einfluss nehmen auf den Verlauf unserer Patienten, auf die kardiovaskuläre Erkrankung, nicht nur das LDL und Sie haben gesehen, ein Restrisiko bleibt auch bei diesen Patienten und das ist nicht unbeträchtlich. Ganz kurz zu den Statinen, die wir zur Verfügung haben mit einigen Charakteristikern auf die LDL-Cholesterinsenkung, da möchte ich noch in der nächsten Folie drauf eingehen. Wir haben große Unterschiede in der Halbwertszeit. Wir haben zwei Statine mit sehr, sehr langer Halbwertszeit, das ist das Atorvastatin und das Rosuvastatin mit etwa 20 Stunden. Die anderen Statine haben wesentlich kürzere Halbwertszeiten. Eine Sache, die insofern günstig ist, weil vor allem dann, wenn Patienten Statine schlecht vertragen, aus welchen Gründen auch immer, wir auch die Möglichkeit der alternierenden Dosierung haben. Vor allem beim Rosuvastatin gibt es da ganz gute Daten. Und hier ist ein Ausweg zu finden, um den Patienten trotzdem mit einem Statin behandeln zu können, wenn er es schlecht verträgt. Die Äquivalenzdosen sind den meisten wahrscheinlich auch hinlänglich bekannt. Rosuvastatin und Atorvastatin, die sogenannten Powerstatine, wie sie auch bezeichnet werden, in der maximalen Dosis mit 40 und 80 Milligramm. Kein anderes Statin kommt da eigentlich nach. Und dann in ablaufender Reihenfolge die niedrigeren Dosen und hier die schwächsten, das Pravastatin und das Fluvastatin, mit hier auch der geringsten Senkung des LDL-Cholesterins. In der Hochdosis bei Rosuvastatin und Atorvastatin können wir uns doch eine etwa 50-prozentige Senkung des LDL-Cholesterins erwarten und das geht nach rechts hinüber dann deutlich nach unten. Eine weitere Sache, die sich etabliert hat und die auch in den Guidelines mittlerweile sich etabliert hat, das ist die Hochdosistherapie bei akuten kardiovaskulären Ereignissen, vor allem bei akuten Koronarsyndromen. Sogar besser vor der Intervention noch beginnen als unmittelbar nach der Intervention, aber Hauptsache es wird damit begonnen. Das heißt Hochdosis Rosuvastatin 40 oder Atorvastatin 80, hier liegen sehr gute Daten vor, dass das den Patienten langfristig auch was bringt, aber vor allem in der Akutphase, in der Phase, wo der Plak rupturiert ist, in der Phase, wo auch massive und aktive Entzündung vorhanden ist in der Gefäßwand, hier sollte unbedingt eine Hochdosistherapie eingeleitet werden. Und man glaubt, das hat sich mittlerweile herumgesprochen. Nicht ganz. Ich sehe es selber im Rehabilitationszentrum auch, dass nicht alle mit einer Hochdosistherapie oder sagen wir so, das Verhältnis ist etwa 1:1 kommen. Und schaut man sich hier aus dem Check 2015 aus einer amerikanischen Versicherungsstatistik die Daten an, so haben in etwa 27% eine Evidence-Based-Guideline-Therapie. Und ich nehme an, dass es bei uns nicht ganz anders, nicht wirklich viel anders ausschauen wird. Und ich sehe es ja auch jeden Tag. 73% haben halt ein bisschen eine Statin-Therapie. Letztendlich, nach der Hospitalisation ändert sich das Bild ein bisschen. Aber wir sind noch weit davon weg, was in den Guidelines oder aus den Daten, die wir zugrunde liegen haben, hier gebracht wird. Ja, Ezetimibe. Ezetimibe hat einen neuen Hype, zumindest was die Firma betrifft und was die Firma in ihrer Vertretung nach außen betrifft. Ezetimibe, ein Cholesterinresorptionshemmer aus dem Darm, wo das Cholesterin, die Resorption des Cholesterins gehemmt wird. Es gibt die sogenannte Improve-It-Studie, Patienten, 18.000 Patienten nach einem akuten Koronarsyndrom. Die Studie war angelegt auf 5 Jahre, musste dann verlängert werden auf 7 Jahre. Die Patientenzahlen mussten vermehrt rekrutiert werden, um hier eine Signifikanz zu erlangen. Letztendlich nach 7 Jahren ist es gelungen, in dem kombinierten Endpunkt aus kardiovaskulärem Tod, Myokardinfarkt, instabile Angina pectoris, neuerliche Revaskularisation und Schlaganfall. Also wir haben hier alles zusammengemischt und dann haben wir einen Endpunkt erreicht, der auch signifikant geworden ist. Absolute Reduktion 2% und es wird dann ganz großartig angeführt, eine Number Needed to Treat von 50. Aber es wird nicht dazu gesagt, 50 über 7 Jahre, das heißt pro Jahr sind das mal 7, 350. Also wir haben eine Number Needed to Treat von 350 pro Jahr. Das muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, ich muss 50 Patienten 7 Jahre lang behandeln, um einen Erfolg zu haben, oder 350 pro Jahr. Ja, die Studie ist nicht publiziert, nach wie vor nicht publiziert, keiner weiß warum. Mit Ezetirol ist es immer etwas schwierig, es werden die Daten sehr, sehr spät und nur auf Druck der Öffentlichkeit meist publiziert, warum auch immer. Es gibt dann sekundäre Endpunkte, die auch Signifikanz erreichen, aber auch nur dann, wenn man alle verschiedenen Kombinationen der primären Endpunkte miteinander subsumiert. Okay, ist so, das LDL-Cholesterin konnte zusätzlich zu Simvastatin 40 mit Ezetimibe deutlich nochmals abgesenkt werden. Nach 7 Jahren hat das Ganze eine Signifikanz erlitten. Es bleibt ein Reservepräparat. Ich glaube nicht, dass mit Improve-It irgendwas wirklich bewiesen wird. Harte Endpunkte sind nicht bestätigt, aber wir haben weiterhin ein Ezetimibe oder ein Ezetrol, um hier das LDL-Cholesterin weiter zu senken. Ob es wirklich das bringt, das sei jetzt dahingestellt. Das kann jeder für sich entscheiden. Zusammengefasst, die Wirkungsprofile unserer medikamentösen Therapien bzw. was am Markt ist. Ganz oben die Statine sind in der Lage, natürlich Triglyceride zu senken, aber sehr schwach. Hauptaugenmerk ist auf das Gesamtcholesterin und auf das LDL-Cholesterin zu richten. Und wir haben eine ganze Menge von kardiovaskulären Ereignissen, die wir dadurch reduziert haben. Ja, das Ezetrol, kardiovaskulären Ereignisse lassen zu wünschen übrig. Fibrate in der Hypertriglyceridämie, sicherlich dann, wenn die Triglyceride sehr, sehr hoch sind, eine Sache, über die man nachdenken muss. Bei Diabetikern mit Hypertriglyceridämie sicherlich einmal vorneweg die Statine. Dann die gallensäurebindenden Substanzen, das Cholesylewarm und das Cholesteramin. Sicherlich Reservepräparate, die ja das Cholesterin senken. Omega-3-Fettsäuren, waren auch nicht der Renner und senken vor allem die Triglyceride in der Sekundärprophylaxe nach Myokardinfarkt, werden sie immer wieder eingesetzt. Aufpassen muss man bei den Präparaten, die am Markt sind. Da gibt es wirklich viel Schrott, muss man ganz ehrlich sagen, was da am Markt ist, an Omega-3-Fettsäuren, nämlich mit ganz schlimmen Lipiden drinnen. Und ich habe einen Patienten gehabt, der hat immer 700 Triglyceride gehabt und der hat Omega-3-Präparate aus dem Laden gekauft und gegessen. Und wie er die abgesetzt hat, waren die Triglyceride normal. Also man muss da schon sehr aufpassen, was die Patienten für Präparate da nehmen und das sehr hinterfragen. Ja, Lomitapide, ein mikrosomaler Triglyceridtransferproteinhemmer, auch was Neues, wirkt auf die Triglyceride vor allem, aber auch auf das LDL-Cholesterin, mit sehr vielen Nebenwirkungen behaftet, vor allem gastrointestinal und hepatisch. Ob sich das durchschlagen wird, das sei noch dahingestellt. Mipomersen, ein Apolipoprotein-Synthese-Inhibitor, der subkutan appliziert wird. Der funktioniert bislang ganz gut und hat auch ganz gute Daten bisher, macht allerdings bei der Injektion manchmal doch gewaltige grippeähnliche Symptomatik, die ein bisschen problematisch noch ist, aber das läuft anscheinend ganz gut an. Ja, die Cholesterin-Ester-Transferproteine zur Anhebung des HDLs, das hat sich alles nicht erfüllt. Es ist zwar gelungen, aber keine kardiovaskulären Ereignisse, im Gegenteil, es sind zum Teil vermehrt Komplikationen aufgetreten. Ja, PCSK9, das werden wir heute noch hören, sicherlich sehr vielversprechend bislang und ganz gute Ergebnisse. Und eine medikamentöse Therapie, medikamentöse unter Anführungszeichen, ist die körperliche Aktivität, die ich nicht vergessen möchte und die was ganz was Entscheidendes ist. Und wenn man sich anschaut, was ich mit regelmäßiger körperlicher Aktivität beeinflussen kann, ohne dass ich was schlucken muss, ist das natürlich wesentlich schwieriger und anstrengender, aber sehr effektiv. Ich beeinflusse die Triglyceride, das Gesamtcholesterin, das LDL-Cholesterin, das HDL-Cholesterin und auch die kardiovaskulären Ereignisse. Gut, ein paar Punkte zu den Zielwerten. Was haben wir für Zielwerte momentan? Meistverordnung sind natürlich die Sekundärprävention unserer Statine und die Zielwerte in der Sekundärprävention sind beim normalen Risiko kleiner 100 oder beim Hochrisikopatienten, das sind die Patienten mit Diabetes, mit KHK, mit einem akuten Koronarsyndrom, mit eingeschränkter Nierenfunktion. Es ist ja relativ einfach, was ein Hochrisikopatient ist. Dort sollten die Lipide, das LDL-Cholesterin, soweit als möglich reduziert werden und gesenkt werden, am besten unter 70 Milligramm pro Deziliter. Es gibt Daten, vor allem aus PCSK9, wo es bis zu 25 Milligramm pro Deziliter durchaus hinuntergehen kann und man noch keine wirklichen Nebenwirkungen hat. Aber wirklich kleiner 70 Milligramm, das ist einmal das Ziel, ist schwierig zu erreichen. Ganz schwierig zu erreichen oftmals, aber wir sollten das zumindest als Ziel bei den Hochrisikopatienten in der Sekundärprävention anstreben. Und das Non-HDL-Cholesterin, das ich zuerst schon erwähnt habe, ist um 30 mehr als das LDL-Cholesterin-Ziel, sprich bei Hochrisikopatienten etwa kleiner 100 Milligramm pro Deziliter. Statin-Nebenwirkungen, ein paar Worte dazu, weil das auch ein Steckenpferd von uns und von mir ist. Statin-Nebenwirkungen gibt es, sind in der Literatur von den publizierten großen Studien weit unterrepräsentiert. Das stimmt alles nicht. Das sind Patienten, die in Studien waren, die ausgewählt worden sind, die gewisse Kategorien erfüllt haben. Aber die Nebenwirkungen sind deutlich höher und sicherlich in einem Prozentsatz von 10-20% zu finden. Sie finden nicht nur muskuläre Symptome, jetzt mit oder ohne CK, die muskulären Symptome sind unterschiedlichst verteilt, sie müssen nicht symmetrisch sein, sie können einseitig sein, sie können von der Kaumuskulatur bis zur Fußmuskulatur nach unten sein. Es kann die Rückenmuskulatur einseitig, beidseitig betroffen sein. Ich habe heute eine Patientin in der Ordination gesehen mit heftigsten Rückenschmerzen untertags und der Sort ist 80 Milligramm. Wenn sie sich am Abend niederlegt und Ruhe gibt, ist das weg und das ist mit Sicherheit des Sortes. Wir haben es einmal reduziert im ersten Schritt, weil das LDL-Cholesterin auch sehr schön ist. Also das sollte man beachten. Es kommt auch zu Gelenksbeschwerden. Sehr viele Patienten mit Arthralgien. Da haben wir das Statin als Ursache. Es können Sehnenschmerzen auftreten unter den Statinen. Das muss man alles berücksichtigen. Man muss auf die Patienten hören und auf die eingehen. Und dann kommt man auch auf diese Sachen drauf. Aber wesentlich deutlich unterrepräsentiert in den Studien, in den großen Studien. Und Sportler oder vor allem wirklich aktive Sportler, hochaktive Sportler sind eigentlich meist von irgendeiner Form der Myopathie unter Statinen betroffen. Das Bild ist vielschichtig, von der Myalgie über die Myopathie, Rhabdomyolyse, das ist das Schlimmste, was passieren kann, kommt zum Glück selten vor, bis Gelenke und Sehnen, das habe ich schon erwähnt. Was ist die therapeutische Konsequenz? Es gibt viele Konsequenzen. Das Erste, dass wir es nachweisen müssen, und das Erste ist, dass wir es wahrscheinlich einmal absetzen werden und schauen, was passiert. Oder zumindest in der Dosis reduzieren und schauen, was passiert. Die Beschwerden lösen sich in der Regel in 1, 2, 3 Wochen auf und dann haben sie eigentlich den Beweis. Das weitere Vorgehen ist das Wechseln des Präparates. Das ist durchaus zulässig. Sie können die Dosis reduzieren, vielleicht gelingt das, oder das Präparat auch wechseln. Sie müssen das mit dem Patienten erarbeiten. Das geht nicht von heute auf morgen. Man muss dem Patienten die Chance geben, dass er ein anderes Präparat verträgt. Viele gehen auch den Weg, dass sie sagen, wir setzen jetzt ab, schauen, bis er beschwerdefrei wird und wir fangen wieder niedrig dosiert an und schauen, dass man das hinauftitrieren kann. Es gibt aber auch die Möglichkeit der alternierenden Dosierung von Statinen, vor allem vom Rosuvastatin, beziehungsweise auch vom Atorvastatin durchaus zulässig, das jeden zweiten oder jeden dritten Tag nur zu geben. Auch hier haben Sie nach wie vor den Effekt der Beeinflussung der Libide und den Rest, die Apherese, das werden wir nachher noch hören. Das habe ich schon angesprochen, Kardioprotektion durch regelmäßige körperliche Aktivität. Wir haben viele, viele Effekte durch regelmäßige körperliche Aktivität. Regelmäßig meine ich dreimal in der Woche zumindest eine Stunde, dass Sie was tun, dass Sie Ausdauertraining betreiben und damit werden Sie Erfolg haben, auch mit Ihrer Gewichtsreduktion und der Beeinflussung des Lipidprofils und des Blutzuckers und Blutdrucks. Also hier haben wir viele, viele Effekte, wodurch wir hier Erfolge erzielen können. Eine einzige Arbeit aus 2002, schon etwas älter, aber wirklich bezeichnend. Und Sie sehen hier zwei Gruppen und das HDL und LDL-Cholesterin. Die eine Gruppe ist eine Kontrollgruppe, die nichts gemacht hat. Dann gibt es eine Nordic Walking Gruppe über 19 Kilometer pro Woche. Und eine zweite Gruppe, die joggt. Hat sich beim HDL-Cholesterin ein bisschen was getan und das LDL-Cholesterin hat sich hier die Partikelgröße ebenfalls etwas vergrößert. Entscheidend war letztendlich der Schritt von 19 auf 32 Kilometer pro Woche Jogging. Das heißt, die Intensität ist gleich geblieben, aber die Dauer der Belastung war eine andere. Und hier konnten eigentlich die größten Erfolge erzielt werden. Das heißt, Ausdauertraining per se macht Veränderungen im Lipidprofil und verändert uns vor allem das atherogene Lipidprofil zugunsten eines höheren HDLs und weniger atherogen wirkenden LDLs. Ja, danke für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, Sie können was für zu Hause mitnehmen.